SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist für Sie Jan-Frederik Willems. Unsere Themen bis 12.30 Uhr. China will mit der neuen afghanischen Taliban-Regierung zusammenarbeiten. Ein Jahr nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria schauen wir auf das neue Camp Kara Tepe. Und Baden-Württemberg bewegt sich in Richtung 2G-Corona-Konzept. Wie geht man um mit der neuen Regierung in Kabul? Das fragen sich gerade viele Staatschefs und Diplomatinnen und Diplomaten. Wie umgehen mit militant-extremistischen Islamisten, die international gesuchte Terroristen zur Landesführung berufen? Welche Politik die neue Regierung fährt, das hat sie jetzt deutlich gemacht. Gabor Hallas berichtet.
Die neue Taliban-Regierung hat die spontanen Demonstrationen verboten. In Zukunft müssen sie angemeldet werden, mindestens 24 Stunden zuvor. Und die neuen Machthaber haben eine Menge Fragen, warum soll demonstriert werden und was steht auf den Plakaten. Wer sich nicht an das Verbot halte, dem drohten ernsthafte Konsequenzen. Vor allem Frauen hatten in den vergangenen Tagen ihre Rechte eingefordert. Die Taliban erklärten, diese Demonstrationen hätten die öffentliche Ordnung gestört. Bislang hatten sie die Proteste bereits mit Warnschüssen und Gewalt aufgelöst. Am Dienstag hatten die Taliban 33 Minister ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Es handelt sich nur um Männer. Auch Minderheiten werden so gut wie nicht eingebunden. Dagegen regt sich Protest auf den Straßen und auch in den westlichen Hauptstädten. Das Protestverbot wird dort die Kritik nicht kleiner werden lassen. Dabei brauchen die Taliban Gelder und Hilfe aus dem Westen, so sagt es Sprecher Suhail Shahin. Verzweifelt brauchen die Menschen etwas zu essen und Hilfe. Die Menschen in Afghanistan leben unter der Armutsgrenze. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und wir brauchen Hilfe von unseren Nachbarn und anderen Ländern in der Welt. Die Taliban untersagten den Medien außerdem, von den Demonstrationen zu berichten. In den vergangenen Tagen waren bereits Journalisten festgenommen worden. Die spontanen Demonstrationen in Kabul werden jetzt kaum noch möglich sein.
Afghanistan-Korrespondent Gabor Hallas. Gestern hatten sich Bundesaußenminister Maas und sein Amtskollege Blinken im US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein getroffen und über den Umgang mit den Taliban diskutiert. Maas hat sich danach gesprächsbereit gezeigt. Wenn man eine Hungersnot in Afghanistan verhindern könne, müsse man auch mit den Taliban reden. Der grünen Politiker Nuripur hat Maas am Morgen direkt widersprochen. Er hat eine deutlichere Absage an die Taliban gefordert. Und während der Westen berät und diskutiert, schafft China Fakten. Außenminister Wang Yi hat den Taliban Millionenhilfen in Aussicht gestellt. Unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
China hat Afghanistans Taliban-Regierung humanitäre Hilfe versprochen, im Wert von gut 26 Millionen Euro. Das ist keine riesige Summe, doch symbolisch ist die demonstrative Unterstützung der kommunistischen Staatsführung wichtig für die Taliban. Chinas Außenministerium erklärte, dass unter anderem Getreide und Medizin ins Nachbarland geliefert werden sollen. Chinas Außenminister Wang Yi versprach bei einer virtuellen Regionalkonferenz außerdem, der neuen Taliban-Regierung 3 Millionen Dosen eines chinesischen Covid-19-Impfstoffs zur Verfügung zu stellen. Wang rief die neue Führung Afghanistans auf, einen moderaten Kurs einzuschlagen. Die Taliban sollten vor allem mit den Nachbarstaaten freundschaftliche Beziehungen eingehen, forderte Wang. Erneut kritisierte der chinesische Außenminister die Rolle der Vereinigten Staaten. Die USA und ihre Verbündeten hätten das Afghanistan-Problem erst geschaffen, sagte Wang Yi. Schon Ende Juli, also vor Machtergreifung der Taliban in Afghanistan, hatte sich Wang im nordchinesischen Tianjin mit dem Taliban-Führer Abdul Ghani Baradar getroffen. Baradar hat sich Anfang dieser Woche zum Vize-Regierungschef Afghanistans ausrufen lassen. Die neue Führung in Kabul hat in den vergangenen Tagen mehrmals betont, dass sie in China einen engen Partner beim Wiederaufbau des Landes sieht.
Die chinesische Regierung will die Taliban-Regierung in Afghanistan finanziell unterstützen. Steffen Wurzel berichtete darüber aus Shanghai. Es ist heute ein Jahr her, dass das Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt ist. Was schon damals als hoffnungslos überfüllte Hölle auf Erden galt, wurde in Windeseile als Zeltlager an anderer Stelle neu aufgebaut. Kara Tepe nennt sich das neue Camp. Dass die Zustände sich dort nicht gebessert haben, wurde früh deutlich. Entwicklungsminister Müller berichtete schon vergangenen Winter von entsetzlichen Zuständen. Babys sollen in nassen Zelten von Ratten angeknabbert worden sein. In diesem Moment macht sich Berus Assadi selbst ein Bild von dem Camp. Er ist Leiter der Flüchtlingshilfe der Malteserwerke in Mainz. Herr Assadi, wie sieht es in Kara Tepe aus?
Ja, unbeschreibliche Situation, gerade in der Hitze, wo die Temperatur über 30 Grad wird, in diese Zelten oder in den Metallcontainer. Das ist unerträglich und da gibt es ein riesiges Problem und dann auch mit dem Catering. Und da beschweren sich über den bestimmten Symptomerkrankungen wie Bauchschmerzen haben sie mal und haben die weigern sich, das Essen so anzunehmen und so weiter. Das ist das Problem dabei, dass sie mal haben, die Situation, die Lebenssituation und die soziale Gefüge in diesem großen Kampf hat sich nicht geändert.
Sie haben selbst viel medizinisches Equipment dabei. Sie haben Masken, Ultraschallgeräte und Prothesen mitgebracht. Ist das alles aber nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Doch, das ist ein Tropfen auf heißen Stein. Aber wenn wir das nicht das tun, weil das kleine Krankenhaus hat uns eine Ultraschall gebeten. Das ist eine Seite. Andere Seite, Masken ist eine Bedarfssache, die immer da sein muss. Und dann auch die orthopädische Sache sind gerade für die Menschen, die auch bestimmte Behinderungsgrad haben. Und da haben wir dann auch die Babynahrung, wo wir das auch die Babynahrung größtenteils in das Krankenhaus liefern.
Wenn Sie aus Deutschland als Hilfsorganisation solche Mittel mitbringen müssen, was machen denn dann die Behörden, die verantwortlich sind für das Lager?
Die Europäische Union weiß über die Situation, verstehen Sie mal. Den Zugang zum Schutz ist eine Seite. Andere Seite auch die Weigerung vor dem menschenwürdigen Unterbringung ist auch andere Sache, die wir immer das auf den Punkt bringen und sagen, man kann viel besser organisieren, man kann vieles machen, aber sieht man, dass sie keine große Änderung gewünscht ist und es soll so bleiben, wie das ist. Und man sagt das, es gibt auch Ideen, dass sie solche Camps überall aufbauen. Zum Beispiel in Samos haben sie in Wälder haben sie ein Lager aufgebaut mit 3000 Menschen, mit dem Eingesound, dreifache Eingesound, dass die Menschen wie ein Gefängnis kommen. Und das ist das auch eine Weg.
Sie haben die Situation gerade verglichen mit Gefängnissen im Wald. Viele Menschen harren jetzt seit 6 Jahren in diesen Lagern auf den griechischen Inseln aus. Wie lange kann das für die noch so weitergehen?
Das ist ungewiss ein Schicksal, weil viele von denen, die anerkannt werden, müssen sie den Kampf verlassen. Die gehen nach Athen und die kommen nochmal in eine Krisensituation. Nämlich nach 6 Monaten sind sie mittellos und keiner ist bereit, denen irgendwie weitere Unterstützung zu geben. Deswegen, die arbeiten entweder illegal, würde ich mal sagen, oder sie sammeln dann Kartons, Papiere auf der ganzen Stadt Athen und dann verkaufen sie mal eine große Industrie, dass sie das ihre Lebenschance besser machen. Die Leute sind total verzweifelt, total isoliert und die wissen nicht, was sie machen.
Sie haben die Menschen gesehen, Sie sind in Kontakt mit den Menschen. Wie lange ist das menschlich, körperlich durchzuhalten?
Das ist ein Down-Problem, sage ich mal Ihnen. Die EU muss handeln. Das ist Zeit zu handeln. Nach einem Jahr die Situation, dass die Menschen verteilt in die gesamte Europäische Union aufzunehmen. Aber die Politik ist, dass wenn wir das zulassen, dann kommen noch welche Nachahmung. Das kann nicht sein. Aber Afghanistan ist ein Beispiel, dass sie denn Tausende, aber Tausende Menschen von dem Taliban flüchten und die müssen Schutz haben, weil sie nicht mehr zurückkehren können. Das ist eine prekäre Situation und ich wünsche mir, dass der EU handelt im Rahmen der Menschenrechte. Das ist ein Ziel, die man nicht erreicht hat.
Soweit Ihre Forderung an die Politik. Viele Menschen würden ja gerne mehr tun für die Geflüchteten, auch hier in Deutschland. Wie kann denn jeder und jeder Einzelne helfen?
Ja, das sind Partnerschaften. Die Partnerschaften im Rahmen der Integration. Integration heißt nehmen und geben. Sie müssen auch merken, dass sie dann 50% von den Flüchtlingen, die hier in den großen Camp harren, das sind Frauen und Kinder, weil die Menschen auf der Flucht sind zu besseren Lebenssituationen.
Das war der Leiter der Mainzer Malteser Flüchtlingshilfe, Berus Assadi. Und das Gespräch haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Es ist 12.13 Uhr und wir schauen in die USA. Während der Osten und der Süden des Landes unter Stürmen und Starkregen leidet, dann stöhnt der Westteil des Landes seit Jahren schon unter einer Dürre. Der Wassermangel hat nicht nur für die Landwirtschaft verheerende Folgen. In Bundesstaaten wie Nevada, Arizona und Kalifornien sind nun auch die Strom- und die Trinkwasserversorgung durch die Dürre bedroht. Erstmals hat der Lake Mead, das größte Trinkwasserreservoir der USA, einen Rekordtiefstand erreicht. Für die Bevölkerung und die Farmer bedeutet das drastische Einschnitte beim Wasserverbrauch. Washington-Korrespondentin Claudia Sarre war vor Ort.
Die Luft flirrt, der Asphalt ist weich. 46 Grad Celsius zeigt das Thermometer auf dem Armaturenbrett. Braun und steinig ist die Landschaft rund um Las Vegas. In der Wüste und in den Canyons wächst kein Grashalm. Auch nicht am Lake Mead, rund 40 Kilometer von Las Vegas entfernt. Der riesige, türkisfarbene Stausee versorgt rund 20 Millionen Amerikaner mit Trinkwasser. Das Reservoir bekommt sein Wasser vom Colorado River. Seit einigen Jahren jedoch führt der Fluss nicht mehr genug Wasser, denn der Westen der USA leidet unter einer extremen Dürre. Die führt dazu, dass das Wasser im Lake Mead auf einen Rekordtiefstand gefallen ist.
Well, we're in the 22nd year of drought.
Wir sind im 22. Jahr der Dürre. Wir hatten viele Jahre lang nur extrem wenig Schnee in den Rocky Mountains. Von dort bekommt der Colorado River sein Wasser. 95% des Wassers im Colorado River stammen aus der Schneedecke.
About 95% of the water in the Colorado River comes from the snowpack.
Erklärt Patty Aaron, Wasserexpertin vom Bureau of Reclamation, der Behörde für Wasserwirtschaft. Ihr Arbeitsort ist der Hoover Dam, eine Anfang der 30er Jahre erbaute Talsperre mit einem Kraftwerk, das rund 350.000 Haushalte mit Strom aus Wasserkraft versorgt. Die Staumauer des Hoover Dam staut den Colorado River zum 640 Quadratkilometer großen Lake Mead. Der niedrige Wasserstand sei sehr besorgniserregend und definitiv auf den Klimawandel zurückzuführen, so Wasserexpertin Patty Aaron. Es werde immer heißer und trockener.
Oh, we definitely attribute it to climate change. You know, hotter hots, drier dries.
Sinken die Pegel weiter, und davon ist laut Klimaexperten auszugehen, könnte das dramatische Folgen für die Strom- und Trinkwasserversorgung in Nevada, Arizona und Kalifornien haben. Einheimische, wie Joe aus Las Vegas, machen sich Sorgen über die zunehmende Trockenheit. Er spielt mit seinem Hund am Ufer des Colorado River.
It's bad. I mean, I was here in the mid-80s.
Es ist schlimm. Ich war hier in den 80ern, als das Reservoir den Überlauf überflutet hat. Das ist nicht passiert, seitdem sie den Hoover-Damm in den 30er Jahren gebaut haben. Und jetzt ist der Wasserstand so tief gesunken. In Vegas wird das Wasser ziemlich knapp.
In ganz Nevada müssen sich die Bürger schon jetzt an strenge Wassersparregeln halten. Außer in Privatgärten ist bewässerungsintensiver Rasen nicht mehr erlaubt. Ab 2022 werden Bauern in Arizona kein Wasser mehr aus Lake Mead beziehen. So sieht es ein Plan der Bundesregierung vor. Bronson Mack von der Southern Nevada Water Authority befürchtet weitere Einschnitte.
Well, it's really important that all of us that depend upon the Colorado River are building resilience.
Es ist wirklich wichtig, dass alle, die vom Colorado River abhängen, Widerstandsfähigkeit aufbauen, damit wir vorbereitet sind auf weitere Auswirkungen des Klimawandels und auf eine weitere Reduzierung der Wasserversorgung. Und deswegen muss jeder, der vom Fluss abhängt, weniger Wasser verbrauchen.
Everybody on the river using less water.
Claudia Sarre berichtete von der Wasserknappheit im Westen der USA. In Baden-Württemberg gehen die Sommerferien langsam zu Ende. Am Montag beginnt die Schule wieder und in der Landesregierung scheint man sich daran zu erinnern, wie es vor einem Jahr aussah. Da kamen mit den Reiserückkehrern auch die Corona-Infektionen zurück ins Land. Offensichtlich will man dieses Mal besser gewappnet sein. Das Landesgesundheitsministerium hat neue Corona-Grenzwerte festgelegt. Sobald 250 Covid-19-Patienten im Land auf den Intensivstationen liegen, wird eine Warnstufe ausgelöst. Dann dürfen Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen haben. Ab 390 Covid-Intensivpatienten gilt endgültig die 2G-Regel. Dann dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kinos oder an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen. Darüber habe ich vor einer knappen halben Stunde mit Dr. Ute Leidig gesprochen, der Staatssekretärin im baden-württembergischen Sozial- und Gesundheitsministerium. Ich habe sie gefragt, wann das 2G-Konzept in Baden-Württemberg dann komplett angewandt wird.
Gut, das ist ja letzten Endes eben abhängig davon, wann die Zahlen, die wir jetzt festlegen, eintreten. Letzten Endes gehen wir von bestimmten Prognosen über 14 Tage oder 28 Tage aus. Aber da sich im Moment die Zahlen auch eher seitwärts bewegen, kann es sein, dass wir da auch noch Luft haben.
Das Landesgesundheitsamt rechnete mit, dass die erste Warnstufe schon demnächst, innerhalb der nächsten Wochen erreicht werden könnte. Und der Herbst hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Schlittern wir da schon wieder in so eine nächste Corona-Welle rein?
Gut, in gewisser Weise sind wir da ja auch schon ein bisschen drin. Also es gibt ja eine Aufwärtsbewegung, das kennzeichnet ja eine Welle. Aber eine Welle bedeutet ja auch wieder, dass es runtergeht. Im Moment sind wir eben, wie gesagt, eher in einer Seitwärtsbewegung mit leichtem Aufwärtstrend. Insofern gehen wir davon aus, dass einfach durch die Reiserückkehrer nochmal ein gewisser Schub reinkommt. Das ist aber einfach schwer abzuschätzen.
Hm. Von der anderen
Richtung. Wir müssen uns halt vorbereiten. Also es ist schon klar, wir müssen eine Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden, müssen sicherstellen, dass die Menschen behandelt werden können in den Krankenhäusern und sowohl die Covid-19-Patienten wie auch die anderen Patienten, die wir ja manchmal aus den Augen verlieren, weil wir so viel über Corona reden immer nur.
Am Montag geht die Schule ja wieder los und die können ja nur offen bleiben, wenn auch Schülerinnen und Schüler geimpft werden. Aus der GEW kam jetzt der Vorschlag eines Lucha-Döner-Gutscheins. Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss oder kann man noch irgendwie anders die Impfquote bei Kindern und Jugendlichen erhöhen?
Also ich meine, jetzt war ja eine Feriensituation. Ganz prinzipiell, wenn Sie sich anschauen, in welchem Zeitraum überhaupt mit Impfungen der unter 16-Jährigen begonnen wurde, haben wir da ja recht stattliche Zahlen einfach auch. Ja, und liegen auch im bundesweiten Vergleich, vor allen Dingen bei den abgeschlossenen Impfungen, wirklich sehr gut da. Vor allen Dingen an Betracht dessen, dass ja Ferien waren. Und wenn man halt in Ferien ist, kann man nicht gleichzeitig hier sein und sich impfen lassen. Aber wir gehen da ja jetzt mit Aktionen rein, gerade auch am Wochenende sind die Impfzentren offen, da sprechen wir ganz gezielt Kinder, Jugendliche und deren Eltern ein, damit die in die Impfzentren kommen und sich impfen lassen.
Wenn man das von der anderen Seite mal betrachtet, da hat die Vorsitzende des Ethikrats Büchs heute gesagt, die 2G-Regel sieht sie kritisch. Sie sagt, aus ethischer Sicht wäre das 3G-Konzept besser und dass man das 2G-Konzept sparsam einsetzen sollte. Ihr Ministerium ist ja nicht nur Gesundheit, sondern auch für Soziales zuständig. Deshalb, wie sozial ist denn die 2G-Regel?
Ja, ist eine schwierige Frage, aber ganz grundsätzlich, also wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die 7-Tage-Inzidenz, und dann vergleichen, wie viele Menschen haben dafür, also wie ist die Inzidenz unter den vollständig Geimpften und wie ist die Inzidenz unter den Personen, wo die Impfung nicht abgeschlossen ist oder nicht vorhanden ist, dann ist da ein Faktor 10 vorhanden. Ja? Das heißt, die Ungeimpften tragen wirklich das 10-fache zum Infektionsgeschehen bei und dem müssen wir natürlich auch begegnen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr unsozial, wenn wir sagen, wir müssen jetzt Freiheitsrecht, also wir müssen ja irgendwie reagieren. Und die Freiheitsrechte von Geimpften, die ihren Beitrag eben nicht nur zum individuellen Impfschutz, sondern eben auch zur Pandemiebekämpfung insgesamt damit geleistet haben. Das können und wollen wir nicht tun, weil diese eben auch nicht zum Infektionsgeschehen maßgeblich beitragen. Und es trifft dann letzten Endes die, die eben die Antreiber der neuen Welle sind und das sind die Ungeimpften.
Das war die Gesundheitsstaatssekretärin Dr. Ute Leidig zu den neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Ja, es ist eben schon angeklungen, die Schulen offen zu halten, hat in dieser Phase der Pandemie hohe Priorität. Zu sehr haben die Schulschließungen, unzählige Stunden Homeschooling und Isolation von Freunden, Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie belastet. Heute Vormittag hat sich Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper dazu geäußert. Sie hat bestätigt, die Schulen sollen offen bleiben, wenn es denn geht.
Wir wissen nicht, ob es neue Varianten gibt. Im letzten Frühjahr hat von Delta kein Mensch was gewusst. Es ist so, dass wir da einfach auch in der Pandemie nicht immer nur mit sicheren Variablen in der mathematischen Gleichung rechnen. Von daher ist es so, wir tun alles, was wir Stand heute wissen, was zu tun und was möglich ist, um Sicherheit in den Klassenzimmern zu ermöglichen und Sicherheit für die Kinder zu bringen, die einfach keine Impfmöglichkeit haben. Aber wenn was Neues kommt, dann müssen wir eventuell reagieren.
Von Montag an müssen sich deshalb ungeimpfte Lehrkräfte täglich auf Corona testen lassen. Schülerinnen und Schüler sollen sich ab der dritten Woche 3-mal wöchentlich testen lassen. Viel Aufwand, um die Schule offen zu halten, aber der ist nötig. Das ist auch die Erfahrung der Anbieter des Kinder- und Jugendtelefons Nummer gegen Kummer. Unter der kostenlosen Hotline können sich Kinder und Jugendliche anonym beraten lassen, wenn sie Probleme haben. Und da haben sich Lockdown und Homeschooling besonders bemerkbar gemacht. Allein beim Kinderschutzbund im Pfälzischen Landau, einem von bundesweit 88 Standorten des Beratungstelefons, sind im vergangenen Jahr etwa 10.000 Anrufe eingegangen.
Hallo, hier ist das Kinder- und Jugendtelefon. Wie kann ich dir helfen?
Elias arbeitet in Landau bereits seit mehreren Jahren für die Nummer gegen Kummer. In seiner Ausbildung zum ehrenamtlichen Berater habe er gelernt, den Kindern erst einmal gut zuzuhören, um herauszufinden, wo genau der Schuh drückt, sagt der 28-jährige Psychologiestudent. Leider habe er erfahren müssen, dass sich durch den Lockdown bestehende Konflikte für die Kinder verschärft haben und neue Probleme dazugekommen sind.
Es gab erhöhte Konflikte zwischen den Eltern, mit den Eltern, natürlich Geldsorgen, die die Kinder immer mitbekommen, wenn die Eltern in Kurzarbeit mussten oder gar arbeitslos wurden. Und dann nach längeren Schulausfällen dann auch die große Sorge, kann ich überhaupt einen Abschluss machen bei den älteren Kindern oder wie geht's weiter? Und die Isolation und die Einsamkeit und auch Langeweile, wenn die Freunde nicht mehr getroffen werden konnten, war natürlich ein großes Problem, wenn die sozialen Kontakte abgebrochen sind.
Immer wieder hätten ihm Kinder auch anvertraut, dass sie zu Hause geschlagen oder misshandelt würden.
Ich habe schon den Eindruck, dass es zugenommen hat, dass eben die Streitereien, die vor Corona schon bestanden haben oder Schwierigkeiten mit den Eltern, gerade in der Pubertät, dann auch eskaliert sind und dann natürlich auch in der Regel dann in Richtung häusliche Gewalt, die dann, sei es physisch oder psychisch, dann eben aufgetreten ist.
Den Eindruck, dass körperliche, aber auch sexuelle Übergriffe während des Lockdown zugenommen haben, bestätigt auch Vanessa Lang, Projektleiterin beim Kinderschutzbund in Landau. Besonders gefragt sei in dieser Zeit neben der Nummer gegen Kummer auch die E-Mail-Beratung des Kinder- und Jugendtelefons in Landau gewesen.
Also wir haben um die 30% mehr E-Mails im Vergleich zum Vorjahr. Und da merkt man dann doch sehr stark, dass der Bedarf zugenommen hat.
All das fordere die zurzeit 27 ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater. Das Team in Landau suche deshalb dringend Verstärkung, sagt Psychologin Vanessa Lang.
Wir brauchen auf jeden Fall ganz dringend wieder Berater und die nächste Ausbildungsgruppe geht auch Ende Oktober los. Also ab 16 kann man Berater werden bei uns. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Die Person muss einfach fit genug sein, flexibel genug sein, auch sehr offen sein und tolerant, weil wir natürlich mit ganz vielen Themen konfrontiert werden und auch sehr offen über alles sprechen müssen, ohne dass wir sofort rot anlaufen bei dem Ganzen. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich noch der ein oder andere meldet oder die ein oder andere, die uns noch unterstützen möchte.
Die Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche hat viel zu tun in dieser Pandemie. SWR-Reporterin Birgit Baltes hat mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern in Landau gesprochen. Und wir kommen zur Wirtschaft. Die Energiebranche in Deutschland ist im Umbruch. Bis 2038 soll der Ausstieg aus der Kohle vollzogen sein. Strom soll dann nur noch aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Der Energieversorger RWE aus Essen wandelt sich derzeit zu einem der größten Ökostromproduzenten in Europa. Geht es nach einem RWE-Investor, könnte der Wandel aber deutlich schneller stattfinden. Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Besagter Investor hat einen Brief an den RWE-Chef geschrieben. Was steht drin?
Dieser offenbar relativ neu eingestiegene Investor Encraft Capital fordert den Konzern auf, sich möglichst rasch von der Braunkohlesparte zu trennen. RWE hat sich bis 2030 vorgenommen, 2/3 der Braunkohlekapazitäten stillzulegen und 10 Jahre später dann gänzlich klimaneutral Strom zu erzeugen. Das scheint diesem Investor aber nicht schnell genug zu sein und er bemängelt, dass Vorstand und Aufsichtsrat noch keinen ambitionierten Plan für den Ausstieg aus der Kohle vorgelegt hätten.
Warum macht er das? Was ist das Interesse dahinter?
Also bei diesem Encraft Capital handelt es sich um einen sogenannten aktivistischen Investor. Die haben es sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst viel Druck aufs Management auszuüben, um ein Unternehmen in ihrem Sinne zu kontrollieren. Das gibt es immer wieder. Und das immer, um für sich selbst möglichst viel rauszuholen. Konkret in diesem Fall hat der Investor 13 Milliarden Euro vor Augen, für die RWE CO2-Emissionsrechte gekauft hat, die bei einer Abtrennung der Kohlesparte dann wieder frei würden. Und außerdem glaubt er, eine schnelle Neuausrichtung allein auf erneuerbare Energien würde dem Aktienkurs auf die Sprünge helfen und somit allen Aktionären helfen, also nicht nur ihm.
Hat sich RWE dazu denn schon geäußert?
Also eine Sprecherin meinte, man habe jedem Investor, also auch diesem, angeboten, ein Gespräch über die Geschäftsstrategie zu führen. Mehr Reaktionen hat es jetzt aber erstmal nicht gegeben. Wenn es jetzt aber Encraft gelingt, andere Aktionäre dafür zu begeistern, also quasi mit an Bord zu holen, dann könnte der Kapitalmarkt Mitte November eine, ich zitiere jetzt, Plattform für eine Neuausrichtung sein. So die Hoffnung von Encraft Capital. Und für die Aktionäre scheint dieser Angriff, sage ich jetzt mal, des Investors tatsächlich interessant zu sein, denn RWE hat heute Morgen im deutschen Leitindex DAX um mehr als 1% zugeschlagen. zugelegt und gehört auch zu den Top 2 im DAX heute Vormittag.
Stichwort DAX. Bislang ist die Laune an der Börse ja eher mau heute, oder?
Genau, das liegt an der EZB-Ratssitzung, die jetzt heute Vormittag anstand. Und die Beschlüsse werden jetzt am frühen Nachmittag bekannt gegeben. Erwartet wird, dass der Leitzins für den Euroraum weiterhin bei Null liegen wird. Allerdings erwarten Experten ein Signal, dass das pandemiebedingte Anleihekaufprogramm im vierten Quartal etwas gemütlicher gefahren wird. Der DAX verliert deshalb leicht und notiert jetzt bei 15.580 Punkten.